Guten Morgen. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch ganz kurz persönlich werden. Ich war gestern wieder eingeladen gewesen im schönen Münsterland. Und da gibt es ein tolles Jugenddorf, das von einem Arztehepaar aufgebaut worden ist. Und kamen auch wieder viele, viele Menschen. Tolle Idylle. Aber in einer Idylle ist es ja immer so, dass es dann auch das Gegenteil gibt. Und viele, die kamen, hatten ihre Sorgen, ihre Last, ihre Not, ihr Leiden, ihre Verzweiflung. Aber was mich tief berührt hat gestern, eine Frau hatte als Dankeschön dann gesagt, ob sie für mich singen dürfe. Und in meinem ganzen Leben hat noch nie jemand für mich ganz alleine gesungen. Noch nie. Und diese Frau hat dann gesungen. Keine Lieder, sie hat nur Töne gesungen. Nur Töne. 10 Minuten lang. Das war unfassbar berührend. Für die ersten 3 Minuten musste ich mich erst daran gewöhnen. Aber dann merkte ich, dass ich gedankenlos wurde. Meine Gedanken gingen weg. Ich habe nur noch die Töne hören können. Und das war ganz tief und ganz tief bewegend. Als Dankeschön dieser Frau. Und noch etwas habe ich mitgenommen, als ich dann spät abends nach Hause fuhr. In all diesen vielen Jahren, wo ich das jetzt schon mache, und wirklich viele Tausende von Menschen schon da waren, durfte ich lernen, Vertrauen immer mehr zu bekommen in das Wirken des Heiligen Geistes. Denn ich habe nur ganz wenige Minuten für diese Menschen. Aber dann zu erfahren, nach einem Jahr wieder, wenn sie dann kommen und sich bedanken für all das, was sie hören durften, was ihnen geholfen hat und wie sie neu ihr Leben eingerichtet haben, wie ihr Leben plötzlich neu wurde und wie sie ihr Leben verändern konnten. Und auch zu erfahren, dass sie einen Zugang zu Gott gefunden haben. Das bewegt mich immer wieder sehr zutiefst. Wir sind ja so Menschen, wir denken, ja, da musst du nachgehen, musst du gucken. Nein, das tue ich alles ja gar nicht. Ich weiß, da gibt es eine größere Kraft, als ich es je vermögen könnte. Und sie wirkt und der Heilige Geist wirkt wirklich. Zur Predigt. Wahrscheinlich im Monat November im Jahr 29, da macht sich Jesus auf seine letzte große Reise. Mit seinen Jüngern, seine Mama, seine Mutter geht mit, Maria Magdalena ist mit dabei und eine große Schar von Anhängern. Und er wandert mit ihnen predigend durch die Gegend von Transjordanien und Galiläa. Aber sein eigentliches Reiseziel ist Jerusalem. Und seine Jünger sind, wie immer, vollauf dabei. Sie freuen sich, dass sie mit ihrem Rabbi, ihrem Meister, ihrem Lehrer mitgehen dürfen, dass sie das alles miterleben können, wenn ihr Rabbi predigt vom Reich Gottes, das mit ihm ja nahe herbeigekommen ist und mit ansehen zu können, wie er wirkt, wie seine Worte wirken, wie die Menschen ja, begeistert sind auch von ihrem Rabbi und natürlich auch bewegt über all die Wunder, die da geschehen. Aber Jesus weiß schon tief in seinem Innern, weshalb es seine letzte Reise sein wird, weshalb er nach Jerusalem geht. Und er möchte deshalb seine engsten Freunde, und seine Jünger sind seine engsten Freunde geworden, er möchte seine engsten Freunde darauf vorbereiten, was sie in Jerusalem erwarten wird. Und er spricht deshalb über seine zweite Leidenszeit. Also seine zweite Sprache über Leiden, was ihn überkommen wird, was ihm zustoßen wird. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch kurz mit euch beten, was Jesus sagte und worüber ich heute predigen möchte, wirklich. Herr, geliebter Gott, bevor wir alle geboren wurden, da hast du uns auch schon gekannt. Hast uns geliebt und liebst uns noch immer. Und du gibst uns nicht verloren. wenn wir auf Abwege geraten. Du, der Heilige, der ewige Gott, du willst mit uns Gemeinschaft haben. Und wir bitten dich nun, dass wir innerlich zur Ruhe kommen können und dass wir mit unserem Herzen hören dürfen und hören können, was du uns nun zu sagen hast. Und in Jesu Namen beten und bitten wir. Amen. Nun hören wir Worte aus dem Lukas-Evangelium.
Lukas Kapitel 18, Verse 31 bis 43. Er, also gemeint ist Jesus, nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist, durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.
Dankeschön, Manela. Die Geschichte habt ihr höchstwahrscheinlich alle ja schon gehört und gelesen in der Bibel. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Das ist das Thema, worüber ich heute auch predigen möchte. Wie schon gesagt, Jesus spricht zu seiner letzten Reise auf. Und er weiß, weshalb er das tut, und er weiß, was auf ihn zukommt. Und seine Jünger will er darauf, seine Freunde will er darauf vorbereiten, das, was da in Jerusalem geschehen würde. Er hat das schon mal getan, und nachlesen könnt ihr das, wenn ihr möchtet, in Matthäus Kapitel 16, in Versen 21 bis 23. Dort spricht Jesus von seinem Leiden, das ihn erwarten wird in Jerusalem. Schon damals war Petrus völlig entsetzt, als er das gehört hat. So soll das nie sein, Herr. Und Jesus sagt zu ihm: Hinweg, Satan. Und jetzt beim zweiten Mal schreibt Lukas: Sie aber, also die Jünger, sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und verstanden nicht, was damit gesagt war. Frage: Wissen wir, weißt du, weiß ich als Christ heute mehr über Jesus, als damals seine Jünger über ihn wussten? Begreifen wir den Sinn seiner Rede und verstehen wir, was Jesus uns damit sagen will? Zum Sehen und zum Verstehen, was Jesus sagt, gehört, davon bin ich jetzt überzeugt, eines unabdingbar dazu. Unabdingbar gehört es dazu. Wir müssen die Bibel zur Hand nehmen. Wir müssen die Bibel zur Hand nehmen, um zu sehen und zu verstehen, was Jesus sagt. Und wir müssen sie nicht zur Hand nehmen, sondern auch aufschlagen und in ihr lesen. Aufschlagen und in ihr lesen. Und darüber nachsinnen, nachdenken, was Gott uns in der Bibel durch die Propheten im Alten Testament und durch die Evangelien im Neuen Testament sagen möchte. Im Buch der Psalmen, kennt ihr ja, habt ihr alle schon gelesen, im Buch der Psalmen steht schon im Psalm 1 geschrieben: Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn und darüber nachsinnt, bei Tag und bei Nacht. Er wird wie ein Baum sein, dessen Blätter nicht welken. Bibel zur Hand nehmen, in ihr lesen, über die Weisungen Gottes nachsinnen. Du machst dir die Antwort selbst ehrlich geben: Tust du es? Tun wir es? Manche Menschen haben Scheu vor Büchern. Manche Menschen haben nie gelernt, in Büchern zu lesen. Nicht, weil sie nicht lesen könnten, sondern dass ihnen fremd ist, in Büchern zu lesen. Aber wir leben heute, auch wenn wir das manchmal gar nicht so sagen wollen, aber auch in einer gesegneten Zeit, was die Technik betrifft. Wir haben neue Medien, wir müssen nicht unbedingt in einem Buch lesen. Wir können sogar im Internet etwas über die Bibel finden. Wir brauchen nur Stichworte eingeben und schon bekommen wir eigentlich die Texte, nach denen wir suchen wollen, oder die Hinweise. Es gibt also viele Möglichkeiten heute für uns, über das, was in der Bibel steht, nachzusinnen, nachzudenken, nachzulesen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und ergangen ist, aber mir ist es so ergangen, dass nachdem ich das getan habe und noch immer tue, hat mein Leben sich so ganz nach und nach schrittweise verändert. Und es hat sich darin verändert, dass ich bessere und klügere Entscheidungen treffen konnte als vorher. Und vor allem hat sich darin verändert, und das hoffe ich sehr für dich und das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, es hat sich darin verändert, dass da in mir ein Friede entstanden ist, ein tiefer, tiefer Friede, so wie ich ihn niemals zuvor gekannt habe, niemals zuvor. Und wenn auch viel Getöse um mich herum ist und manchmal auch viel Getöse in mir ist, der Friede wird mir nicht mehr gestohlen. Der Friede bleibt mir erhalten. Und er gibt mir die Gelassenheit, heute ruhiger zu sein, wenn ich große Probleme habe, nicht mehr kopflos zu werden, nicht mehr hoffnungslos zu sein, sondern genau das Gegenteil davon. Und das ist eine Hoffnung, die ich auch für dich habe. Und ich weiß, dass es so sein wird, wenn du auch mit der Bibel lebst, wenn du verinnerlichst, was die Worte Gottes dir sagen wollen und wie Gott dir hilft. Und noch eines. Jesus war Rabbi, Meister, Lehrer, so haben ihn die Jünger genannt. Und wenn wir uns auf ihn einlassen, heute im Lobpreis haben wir darüber gehört, gesungen, wenn wir uns wirklich auf ihn einlassen, wenn du dich auf ihn einlässt, dann bekommt dein Lebensweg eine Richtung. Eine rechte Himmelsrichtung nenne ich das. Und dein Ziel wird ein wirklich einzigartiges Ziel. Im Lobpreis haben wir es gesungen. Wir haben eine ewige Heimat. Wir können das noch gar nicht begreifen, was das wirklich bedeutet. Eine ewige Heimat zu haben. Wir sind nicht heimatlos. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus zu seinen Jüngern. In der Bibel gibt es, wenn wir darin lösen, die schönsten Verheißungen über diese Stadt, Jerusalem wird besungen in der Bibel. Und sie wird sehnsüchtig besungen. Und zugleich ist Jerusalem seit Jahrhunderten hart umkämpft. Man könnte sagen, ach Jerusalem. Und bis heute ist dort so ein unruhig flackerndes Licht der großen Weltreligion zu Hause. Judentum, Christentum und Islam begegnen sich in Jerusalem. Und diese politischen Realitäten heute in Jerusalem, die vermischen sich mit den heilsgeschichtlichen Verheißungen, die wir in der Bibel finden. Und dann verschwimmt das irdische und das himmlische Jerusalem untrennbar miteinander, mit dieser Stadt. Untrennbar. Ja, und auch heute gilt für uns, was schon damals, als Jesus noch unter uns Menschen lebte, galt: Wenn wir uns wirklich im Geist und im Herzen zu Jesus bekennen, wenn wir das tun, dann reicht er uns seine Hand und er lädt uns ein, dann gemeinsam mit ihm das Leben, den Lebensweg zu gehen. Und am Ende gemeinsam mit ihm nach Hause zu gehen, in die ewige Heimat. Wir müssen nicht alleine gehen. Jesus geht mit. Wenn ich jetzt so gucke, ja, gehe ich mal davon aus, dass ihr alle schon mit Jesus geht. Alle, die heute hier sind. Frage, wann begann denn deine Reise? Wann begann deine Reise mit Jesus? Ganz unten? Meine begann ganz unten, ja. Ich war an einem Tiefpunkt meines Lebens und meine Hilflosigkeit, auch meine Blindheit und auch meine Verletzlichkeit, die konnte ich nicht mehr länger verbergen. Und dann wurde mir wurde klar, ich selbst würde mich nicht mehr retten können. Ich selbst würde mich nicht mehr retten können. Ja, am Tiefpunkt deines Lebens, da holt dich Jesus wieder ab. Und er nimmt dich mit, wenn du es willst. Er nimmt dich mit, wenn du es willst. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Fragt Jesus den Bettler am Straßenrand, der verzweifelt nach ihm schreit: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich doch meiner. Wir erfahren nicht, ob dieser Mann von Geburt an blind ist, aber wir erfahren etwas über seine Stellung in der Stadt Jericho. Ganz nebenbei, tiefstgelegenster Ort der Welt, ja? 225 Meter unter dem Meeresspiegel so ungefähr, ganz unten am Tiefpunkt, sehr symbolhaft, wo der Bettler Jesus begegnet. Also, wir erfahren nicht, wie lange ist er schon blind, aber wir wissen jetzt etwas über seine Stellung in dieser Stadt, denn er bettelt vor der Stadt, schreibt Lukas, weil einem Blinden war es damals, anders als bei uns heute, war damals so die Teilhabe am Leben in einer Gemeinschaft weitgehend untersagt. In der Stadt betteln war für Blinden strengstens verboten. Sie durften das nur außerhalb der Stadtmauern machen. In der Hoffnung, wenn Menschen vorbeikommen, die in die Stadt gehen oder aus ihr herauskommen, ihnen etwas zukommen lassen würden. So wie dieser Bettler hier am Straßenrand. Und noch eins, damals wirklich und bis vor kurzem würde ich schon fast sagen, ist noch gar nicht so lange her, auch bei uns heutzutage, da glaubten die Menschen, dass Blindheit eine von Gott gegebene Strafe sei. Für Vergehen, das vielleicht die Eltern schon begangen haben oder sogar die Großeltern und noch davor oder der eigene Mensch selbst, der blind ist. Da sitzt er also, dieser Bettler, und dann hört er. Und blinde Menschen das wissen wir heute, sehen mit ihren Ohren. Blinde Menschen haben ihr Gehör sehr geschärft, weil sie ja nicht sehen können. Und sie hören viel intensiver als wir. Und sie hören auch Zwischentöne viel intensiver als wir. Ihr hört, eine große Menge kommt, viele Menschen kommen. Und da mag sein Herz schon lauter geschlagen haben und heftiger und, oh Mensch, viele Leute, vielleicht auch viele Gaben heute mal für mich. Und dann fragt er oder ruft in die Menge hinein, was ist denn da los? Ja, und einige Leute antworten ihm ja sogar, Jesus von Nazareth kommt. Und dann geschieht etwas Verblüffendes. Da schreit dieser Bettler aus voller Kehle, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er muss was gewusst haben. Das war kein unbedarfter Bettler. Er muss was gewusst haben. Er schreit nach Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und es ist ja wirklich seine einzige Möglichkeit, zu schreien, dass dieser Jesus ihn auch hört. Aber wie so oft im Leben, da gibt es auch welche, denen passt das nun gar nicht, dass dieser Bettler anfängt zu schreien und die sagen ihm, sei still. Aber der Bettler, der weiß um seine Chance und der gibt auch nicht auf und er schreit umso lauter, Sohn Davids, erbarme dich doch meiner. Wisst ihr, wir sind ja eine christliche Kirchengemeinde. Und eines kann uns dieser Text heute immer noch lehren, dass wir als christliche Gemeinde oder dass christliche Gemeinden und christliche Kirchen doch Menschen bitte annehmen möchten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unpassend gekleidet sind, wenn sie zum Gottesdienst kommen oder vielleicht müffeln oder sonst etwas. Denn nicht überall, glaubt es mir, ist das so. Es ist nicht angenehm, wenn du in eine für dich fremde Kirchengemeinde kommst und nimmst irgendwo Platz und von hinten tippt dir einer auf die Schulter und sagt, das ist aber der Platz von Frau so und so, da sitzt du verkehrt. Herzlich willkommen in der christlichen Kirchengemeinde. Ich gehe da nicht wieder hin. Versteht ihr, was ich meine? Jesus hört dieses Schreien des Bettlers. Und er hört ja auch unser Schreien, das ist ja nicht so. Jesus ist nicht taub. Jesus hört. Er hört diesen Bettler. Und dann sagt er und fordert ihn auf, komm. Er lässt ihn kommen. Er sagt nicht, bleib weg. Nein, er lässt ihn kommen. Und jetzt kommt etwas, das berührt mich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Jesu gelesen habt. Es berührt mich zutiefst, wirklich zutiefst im Herzen. Dieses Wort, was soll ich für dich tun? Das fragt der Rabbi und wir können uns gar nicht vorstellen, was Rabbi damals bedeutet hat. Das war der Mensch, der über allem stand. Das war der Größte. Der Rabbi war einfach das Beste, was ein Mensch erreichen konnte, Rabbi zu sein. Und dieser Rabbi, der doch alles weiß, der in der höchsten Verbindung mit Gott steht, dieser Rabbi fragt diesen armseligen Bettler, von dem ja die Menschen sagen, oh, selber schuld, blind zu sein. Jesus fragt, was kann ich für dich tun? Und wisst ihr, was das ist? Damit gibt Jesus diesem Bettler die Würde zurück. Das ist würdevoll. Er spricht den würdevoll an. Er sagt nicht, wie das normalerweise der Fall ist, ja, bist du blind, steh auf, kannst du sehen. Das macht er nicht. Er sagt erst, was kann ich für dich tun? Und das sagt er auch zu dir. Jesus fragt dich, was kann ich denn für dich tun? Er begegnet dir nicht überheblich. Und er möchte hören, ja, was denn? Was soll ich für dich tun? Dass ich sehen kann. Dass ich sehen kann. Dieser Bettler will endlich sehen. Der will aus diesem Leben heraus, dass er die ganze Zeit als Blinder führen muss. Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Das ist alles, was Jesus macht. Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich, schreibt Lukas, wird dieser Mann sehend. Und jetzt kommt's. Und er folgt Jesus nach. Er folgt Jesus nach. Und er geht mit ihm nach Jerusalem. Wow, da gibt es dieses unfassbare Heilsgeschehen. Sei sehend. Und was macht er? Der geht nicht nach Hause. Der geht nicht zurück zu seinen vielleicht Angehörigen. Er macht sich auf den Weg mit diesem Rabbi, mit Jesus, dem Sohn Davids, von dem er weiß, er ist viel mehr als nur ein Rabbi. Und er geht mit ihm weiter nach Jerusalem. Und dann sehen die Menschen das und dann schreibt Lukas, und alles Volk, das das sah, lobte Gott. Also dieses Wunder der Heilung. Aber diese Geschichte will uns ja noch viel mehr sagen als nur dieses Wunder. Denn in dieser Geschichte, wenn wir sie richtig verstehen, da ist nicht dieser Blinde blind. Nein, die Jünger sind blind. Die Jünger sind blind. Denn sie können und sie wollen nicht glauben, dass der Weg, den Jesus jetzt mit ihnen geht, da nach Jerusalem, dass dieser Weg auf Golgotha enden wird. Das wollen sie nicht glauben. Und das können sie auch nicht glauben. Das ist doch ihr Herr, das ist doch ihr Rabbi, das ist doch ihr Meister. Mann, der hat den Sturm gestillt. Mann, der hat so viele Kranken heil gemacht. Mann, der hat sogar einen Jüngling von den Toten auferweckt. Also der wird doch niemals, niemals dem Spott von Menschen ausgeliefert werden. Und ermordet? Nee. Würden wir nicht auch so gedacht haben, jetzt mal ganz ehrlich? Möchten wir denn das andere denken? Da wollten wir doch auch lieber das Herrliche sehen und sagen, nee, du nicht. Du doch nicht. Das kann doch gar nicht sein. Nein, die Jünger waren blind. Sie haben wirklich nicht verstanden, dass Jesus diesen Gang, diesen Weg gehen musste und muss, dass er sich wirklich als Gott dem Bösen in dieser Welt ausliefern muss, um diese todbringende Macht des Bösen zu überwinden. Noch sind die Jünger blind für die Liebe Jesus. Diese Liebe, die viel stärker sein wird als sein Tod. Und noch meinen die Jünger in Jesus nur den Heilsbringer gefunden zu haben. Und dieses Heilsbringen, dieses Wunderbringen, das wollen sie nicht aus der Hand geben. Und dass ihr Herr verspottet, dass er geschlagen und dass er sogar getötet werden könnte, nein, davon wollen sie nichts hören, nichts sehen und nichts wissen. Und deshalb bleiben sie erstmal auch wirklich blind für den letzten und für diesen österlichen Teil. Ostern kommt ja noch, für den österlichen Teil der Rede Jesu. Denn Jesus sagt, ich werde auferstehen. Er sagt nicht, ich komme nicht wieder, sondern er sagt, ich werde auferstehen. Das hören sie schon gar nicht mehr. Und das können sie auch nicht hören. Weil sie eben nicht begreifen wollen, dass dieser Weg notwendig sein würde, den er da geht. Aber dieser blinde Mann, der weiß wirklich, dass nur Jesus ihm helfen würde können. Und es geht gar nicht, dass dieser Mann an Wunder glaubt. Das steht da auch gar nicht. Der glaubt nicht an Wunder. Wisst ihr, was er tut? Er glaubt an Jesus. Er glaubt an das Wirken von Jesus. Und mir ist dabei so eingefallen, und er sagt dann auch, und er liefert sich auch Jesus aus, er sagt, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner. Wie oft haben wir doch alle schon um Wunder einer Heilung gebetet, oder? Haben wir das nicht schon? um das Wunder von Heilung gebetet. Aber mir ist so eines klar geworden, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ist mir nochmal tief klar geworden. Karl, habe ich mir gesagt, es genügt, wenn du einfach sagst, Jesus, erbarme dich meiner. Wisst ihr, das genügt. Ich muss nicht nur sagen, mach ein Wunder an mir. Jesus, erbarme dich doch meiner. Jesus hört. Und Jesus nimmt mich meiner an. Und Jesus bewirkt dann das, was ich brauche. Hast du schon mal nach Jesus gerufen, verzweifelt? Einige nicken. Als Jesus lebte, unter den Menschen weilte, da ist er bei seinem Volk gewesen, bei seinen Leuten, bei seinen Juden gewesen. Und das war eine erbärmliche Zeit, in der er gelebt hat. Das können wir uns gar nicht wirklich vorstellen. Da gab es keine Freiheit, da gab es eine Unterdrückung. Da war ein Jude für die herrschende Klasse, und das waren die Römer, ein Mensch zweiter Klasse. Ein Mensch zweiter Klasse, bestenfalls als Sklave geeignet. Und die Menschen wurden drangsaliert, wo es nur ging. Heute hörten wir etwas von Steuern, die schon immer zu zahlen aufgefordert wird. Wir haben gehört, wie Sinn von Ostereiern. Ja, und damals war das ja genauso. Die Leute wurden ausgepresst, regelrecht ausgepresst. Und wenn du Mama und Papa bist, damals gewesen wärst und hättest ein paar Kinder gehabt, und keine Kohle mehr, kein Geld mehr zum Bezahlen. Wisst ihr, was dann gewesen ist? Nein? Dann kam der Steuereintreiber und hat gesagt, Tochter, Sohnemann, mit. Die Kinder wurden mitgenommen. Das war die Steuer. Und die Kinder wurden versklavt. Und du konntest nichts machen, du musstest weinend dazusehen. Also es war eine schreckliche Zeit damals. Und da kommt ein Jesus und bringt Hoffnung für die Menschen. Und spricht Menschen an, wie zuvor niemand sie angesprochen hat. Die waren plötzlich keine Menschen zweiter Klasse mehr. Sie waren würdevoll, würdevolle Menschen. So hat Jesus sie angesprochen. Und das tut er auch noch heute. Er spricht dich mit Würde an. Du musst nicht kriechen vor Jesus. Musst du alles gar nicht tun. Einfach nur sagen, Jesus, erbarm dich meiner. Denn er sieht dich und er liebt dich. Und er wird dir seine Hand geben. Und er begleitet dich auf deinem Lebensweg. Und am Ende deiner Lebensreise, dann nimmt er dich zu sich. Herr, erbarme dich, meiner, unser. Und Herr, Jesus, komme bald. Amen.